Das ist sein typischer Schlagzeugstil, schnörkellos, direkt, präzise. So spielt er seit fast 60 Jahren für seine Hausband, die Rolling Stones. Aber er kann auch ganz anders. Schließlich ist er im Herzen ein Jatzer geblieben. Wegen seines stilvollen Äußeren, stets gekleidet in noblen Maßanzügen, wurde er von der Modezeitschrift Vanity Fair zur Gruppe der bestangezogenen Männer der Welt gekürt. Als Pferdezüchter, edler Vollblut-Araber, sammelt er internationale Preise für sein Gestüt, das er gemeinsam mit seiner Frau führt. Seine Ehefrau Shirley, die er 1964 heiratete, soll er über all die Jahrzehnte treu geblieben sein. Groupies habe er immer verschmäht, ganz im Gegensatz zu seinen Bandkollegen. Und dennoch ist er der Schlagzeuger der Rolling Stones, die in den 60er Jahren mal die Bad Boys der Rockszene waren, die snobistische feine Pinkel verspotteten und als Inbegriff der Rocker-Dreifaltigkeit Sex and Drugs and Rock'n'Roll galten. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer Würdigung des Jazz-Liebhabers und Rockdrummers Charlie Watts. Aus Anlass seines 80. Geburtstages. Seit 1960 macht er Musik, zuerst Jazz, dann Blues und schließlich Blues-Rock mit den Rolling Stones. Wenn die Stones mal längere Konzert- und Plattenpausen einlegten, besann er sich auf seine Liebe zum Jazz, spielte mit Big Bands und kleineren Kombos, spielte Swing, Bar, Jazz und auch Boogie Woogie. Er veröffentlichte bislang 12 Soloplatten in unterschiedlichen Besetzungen und mit verschiedensten Musikern. Seit im April 1964 das erste Album der Stones veröffentlicht wurde, ist Charlie Watts die Rhythmusmaschine der Band und blieb es bis heute. Die Ausbeute: 26 Studioalben, 28 Liveplatten, 33 Kompilationen, 98 Singles, 42 Videoalben und die ganzen Wiederveröffentlichungen nicht mitgerechnet. Finanziell gerechnet hat sich die fast 60-jährige Mitgliedschaft bei den Stones ganz sicher. Das Vermögen von Charlie Watts wird auf etwa 250 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Spaß, den er selbst hatte und den er so vielen Stones-Fans über die Jahrzehnte bescherte, lässt sich nicht beziffern. Der Spaß war jedenfalls groß, etwa vor rund 50 Jahren, als die Stones ihre Single Brown Sugar veröffentlichten, hier in einer Alternativfassung, featuring Eric Clapton an der Slide-Gitarre. Aufgenommen im Dezember 1970 während einer Geburtstagsparty für Keith Richards, lag diese Fassung mit Eric Clapton an der Slide-Gitarre jahrzehntelang unbeachtet in der Schublade und wurde erst 2015 veröffentlicht innerhalb der Deluxe-Ausgabe der Wiederveröffentlichung von Sticky Fingers. Am Schlagzeug natürlich wie immer, beziehungsweise fast immer bei den Stones, Charles Robert Watts, wie sein Geburtsname lautet. Charlie Watts wurde am 2. Juni 1941 als Sohn eines Lastkraftwagenfahrers in Kingsbury im Umland von London geboren. Er entdeckte früh seine Liebe zum Jazz, studierte an einer Kunstschule, die er auch abschloss, anders als zum Beispiel John Lennon oder Ray Davis, und arbeitete in einer Londoner Werbeagentur als Grafikdesigner. In seiner Freizeit spielte er ab 1960 als Schlagzeuger in verschiedenen Londoner Jazzclubs, bis er von Alexis Corner das Angebot bekam, in dessen renommierter Rhythm and Blues Band Blues Incorporated mitzuspielen. Dort lernte er den Gitarristen Brian Jones und den Sänger Mick Jagger kennen. Als sich Brian Jones und Mick Jagger von Blues Incorporated trennten, um mit Keith Richards eine eigene Band zu gründen, nämlich The Rolling Stones, wurde sehr bald ein neuer Schlagzeuger gesucht, weil sich der erste Schlagzeuger Mick Avery von den Kinks abwerben ließ. Also wurde Charlie Watts gefragt, ob er denn bei den Rolling Stones mitspielen wolle, aber nur, wenn er aufhören würde, Jazz zu spielen. Denn was der Stil der Stones bräuchte, sei ein harter Beat. Charlie Watts sagte zu, spielte aber weiterhin seinen Jazz-Stil, nun aber mit härterer Betonung der Snare-Drum und mit mehr Wumms auf der Fußmaschine, aber letztlich änderte er seine jatzige Spielweise kaum, was ein Glücksfall war für den groovig, swingend, rollenden, den typischen Grundrhythmus der Stones. Im Song 19th Nervous Breakdown von 1966 spielt Charlie Watts ein zwingendes, jatziges Schlagzeug ganz im Stil seines großen Vorbilds Elvin Jones. Damals haben die Oberstones, Mick Jagger und Keith Richards, den Jazz eines Elvin Jones, der als Schlagzeuger des John Coltrane Quartetts bekannt wurde, wahrlich nicht gemocht, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Ganz anders als ihr eigener Schlagzeuger Charlie Watts. Als der Jazzfan 1962 zu den Stones kam, wollte ihm Keith Richards verbieten, weiterhin Jazzmusik zu hören, weil das sein Schlagzeugspiel, so wie es die Stones sich wünschten, verderben würde. Aber dass Charlie bei ihrem harten Rocktitel 19th Nervous Breakdown einen Schlagzeugstil spielte, der sehr an Elvin Jones erinnerte, schien sie nicht weiter zu stören. Im Gegenteil, denn der harte Beat des Songs begann durch Charlies jatzigen Stil regelrecht zu swingen. Zu seiner alten Liebe, dem Jazz, ist Charlie Watts über all die Jahre immer wieder zurückgekehrt. Zuletzt gemeinsam mit der renommierten Danish Radio Big Band, die auch zuvor schon ein exzellentes Live-Album mit Curtis Stigers aufgenommen hatte. Der Kontakt zu den Jatzern des dänischen Radioorchesters hatte eine besondere Vorgeschichte. Anfang der 60er Jahre, kurz bevor Charlie Watts bei den Stones einstieg, lebte er für ein paar Monate in Dänemark. Sein Brötchengeber, die Londoner Werbeagentur, für die Charlie Watts als Werbegrafiker arbeitete, schickte ihn für ein Werbeprojekt nach Kopenhagen, wo er tagsüber arbeitete und abends mit dänischen Jazz- und Bluesmusikern jammte. 55 Jahre später ergab sich ein erneuter Kontakt mit Jazzmusikern des dänischen Rundfunks. 2017 erschien das live in Kopenhagen aufgenommene Album Charlie Watts Meet the Danish Radio Big Band. Darauf enthalten, neben einer Komposition, die Charlie Watts gemeinsam mit seinem Schlagzeugkollegen Jim Keltner geschrieben hatte, auch ein paar Songs, die Charlie Watts sehr vertraut sind, nämlich die Stones-Klassiker Satisfaction, You Can't Always Get What You Want und Painted Black. Aber Charlie Watts spielte diese Stones-Hits, die er mit seiner Stammband schon hunderte Mal live gespielt hatte, hier mit den dänischen Jatzern auf neue, natürlich jatzige Weise. Und es dauert eine kleine Weile, bis man erkennt, welcher der drei genannten Stones-Klassiker hier von der Big Band mit Charlie Watts verjatzt wird. Thank you.
Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
Der Stones-Drummer hier in seinem Element als Jazz-Schlagzeuger, der er schon vor seiner Stones-Beteiligung war und als der er sich auch immer wieder parallel zu den Tourneen und Plattenaufnahmen seiner Hausband zeigte. Von gewissen Experten wurde die handwerkliche Spieltechnik von Charlie Watts bei den Stones als unzulänglich bezeichnet. Sein Schlagzeugspiel sei für die Blues-Rock-Titel und Balladen der Stones zu simpel und zu wenig variabel, war immer wieder mal zu lesen. Tatsächlich ist der Schlagzeugstil von Charlie Watts aufs Wesentliche reduziert, so wie auch sein Schlagzeug geradezu minimalistisch ist im Vergleich zu Super-Rock-Drummern wie Carl Palmer, Terry Bozzio, Bill Bruford, Stuart Copeland, John Heisman, Alex van Halen, Neil Peart von Rush und anderen, von denen manche mit gigantischen Schlagzeugbatterien geradezu Trommelbogen auftraten. Daneben wirkt das relativ kleine Drumset von Charlie Watts wenig spektakulär, eher fast bescheiden. Ihm reicht in der Regel eine Basstrommel, eine Fußmaschine, Hängetom, Standtom, Snare-Drum, Hi-Hat und noch 3 bis 4 Becken. Das war's. Mehr braucht er nicht für seine schnörkellose, trockene und direkte Spielweise. Hier ist seine Schlagzeugspur aus dem Stray Cat Blues isoliert zu hören. Er spielt stramm und präzise wie ein Uhrwerk und versteht es trotzdem nicht nur zu rocken, sondern auch zu rollen. Immer wieder lässt er unkonventionell einzelne Hi-Hat-Schläge weg und schlägt stattdessen harte Beats auf der Snare-Drum. Keith Richards schrieb in seinen Memoiren: Ohne Charlie wären wir verloren. Er ist das Bett, auf dem ich liege. Und von Ronnie Wood stammt der Satz: Charlie ist unsere Maschine. Wir würden nirgendwo hinkommen ohne diesen Antrieb. Auf dem Cover des berühmten Live-Albums Get Your Ya-Ya's Out ist er alleine zu sehen, neben ihm nur ein Esel, der bepackt ist mit Instrumenten und mit seinem Schlagzeug. Er als Coverboy der Stones auf diesem Album, das kommt nicht von ungefähr. Was er zum Beispiel beim Stray Cat Blues im Live-Album Get Your Ya-Ya's Out trommelt, das ist schlicht großartig. Das hat Drive, hat Seele, hat unbändige Kraft und unglaubliche Perfektion. Charlie Watts ist der Star dieser Aufnahme, wenn er auch für die meisten im Hintergrund bleibt. Wegen Charlie Watts sei als Schlagzeuger nicht gut genug für die größte Rockband der Welt, wie oft verbreitet wurde. Sein reduziertes, ökonomisches, aber ungemein effektives Schlagzeugspiel hat er sich von den groovenden Handwerkern des Jazz abgeschaut, nicht von den virtuosen Drum-Genies des Jazz. Trotz und gerade wegen seines unspektakulären, aber stabilen Schlagzeugspiels gilt er als der ideale Drummer für die Stones. Er hält sie zusammen, er gibt den Puls vor, die Dynamik und die Spannung. Die Rockbibel Rolling Stone kürte ihn unter den 100 besten Rockschlagzeugern aller Zeiten zur Nummer 12. Aber er behielt trotzdem die Bodenhaftung. Mit erheblichem Understatement beantwortete er die Interviewerfrage, wie hoch er sein Talent als Drummer selbst einschätze. Nicht sonderlich, kam seine trockene Antwort. Und er ist auch nicht sonderlich eitel. Wenn er live im Konzert vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert wird, dann spürt man, dass ihm das etwas peinlich ist. Und wenn die Oberstones aus Zeitgründen entschieden, dass in Ermangelung des nicht anwesenden Charlie Watts mal schnell ein anderer Schlagzeuger eingespannt wird, dann sieht er das eher locker. Es gibt einige Songaufnahmen, bei denen er nicht anwesend war und durch einen anderen Schlagzeuger ersetzt wurde. Stones Plattenaufnahmen ohne Charlies Beteiligung sind Happy, Tumbling Dice, You Can't Always Get What You Want und Shine a Light. Als Mick Jagger unbedingt sofort seinen neuen Song It's Only Rock'n'Roll aufnehmen wollte und Charlie Watts nicht erreichbar war, rief Ron Wood seinen alten Kumpel von den Faces an, den Drummer Kenny Jones, der Zeit hatte und ins Studio kam, wobei Kenny Jones davon ausging, dass er nur für eine Demoaufnahme des Songs einspringen sollte. Als Charlie Watts aber später von Mick Jagger gefragt wurde, ob er was dagegen hätte, dass die Schlagzeugspur von Kenny Jones erhalten bliebe, sagte Charlie nur, "That's okay, it sounds like me anyway." It's only rock'n'roll, but I like it. Auch wenn, und das könnte man jetzt unfairerweise Herrn Jagger in den Mund legen, auch wenn ich hier der Eile wegen nicht meinen, sondern einen anderen Schlagzeuger habe spielen lassen. Apropos mein Drummer. Es gibt ja diese schöne Anekdote, die immer etwas unterschiedlich erzählt wird, deren grundsätzlicher Wahrheitsgehalt aber von Keith Richards, der ja auch selbst dabei war, in seinen Memoiren bestätigt wurde. Die Mär geht so. Nach einem Konzert in Amsterdam wird im Hotel in der Nacht noch ziemlich feuchtfröhlich gefeiert. Nur einer ist nicht dabei, Charlie Watts. Darauf beschließt der etwas angeschickerte Mick Jagger, es dürfte so 4 bis 5 Uhr in der Frühe gewesen sein, im Zimmer von Charlie Watts anzurufen. Und als der endlich rangeht, spricht Herr Jagger leicht lallend die Worte, »Wo ist mein Drummer? Ich will meinen Drummer sehen!« Der Drummer legt auf, ohne ein Wort zu sagen. Nach einer Weile klopft es an die Zimmertür, hinter der die Party stattfindet. Man öffnet die Tür und herein kommt ein wie aus dem Ei gepellter Charlie Watts im feinen Zwirn mit Krawatte, frisch rasiert. Keith Richards registriert noch den Duft seines Rasierwassers, während Charlie an ihm vorbeistürmt, direkt auf Mick Jagger zu, den er am Schlafittchen packt, ihm eine scheuert mit der klaren Ansage, »Nenn mich nie wieder deinen Drummer, du bist mein verdammter Sänger!« Was eine gute Pointe ist, aber letztlich als Retourkutsche auch nicht besser als Mick Jaggers ebenso besitzergreifender wie herablassender Spruch. Charlie Watts war natürlich auch nicht Ben Waters Drummer, auch wenn er auf dessen Album Boogie for Stu am Schlagzeug saß. Der Pianist Ben Waters, der gemeinsam mit Charlie Watts auch zur Boogie-Band The A, B, C and D of Boogie Woogie gehört, Ben Watts wollte mit seinem Album Boogie for Stu seinem verstorbenen Pianistenkollegen Ian Stewart die Ehre erweisen. Ian Stewart gehörte tatsächlich zur Urbesetzung der Rolling Stones, wurde aber nach kurzer Zeit vom damaligen Stones-Manager Andrew Luke Oldham vor die Tür gesetzt, weil der brave Ian Stewart nicht zum Image-Konzept passte, das der Manager den Stones als Bad Boys verpassen wollte. Ian Stewart blieb den Stones aber jahrelang treu, meist als Pianist bei Konzerten und Platteneinspielungen. Am Tribute-Album für Ian Stewart beteiligte sich jede Menge früherer musikalischer Weggefährten, darunter auch die komplette Stones-Besetzung der Jahre 1975 bis 1992, also auch mit Bassist Bill Wyman, der bei dieser Aufnahme zum ersten Mal nach 18 Jahren wieder mit seinen ehemaligen Stones-Kollegen zusammenarbeitete, glänzend übrigens zusammenspielte. Die alte Rhythmusgruppe Charlie Watts Schlagzeug und Bill Wyman Bass harmonierte prächtig wie einst. Gemeinsam gab man den Dylan-Song Watching the River Flow ganz vorzüglich. Watching the River Flow, das spielte die komplette Stones-Besetzung gemeinsam mit dem Pianisten Ben Waters, dem Initiator des Tribute-Albums zu Ehren von Ian Stewart, Boogie for Stu. Watching the River Flow, während die Zeit verfloss, erlebte Charlie Watts auch einige Tiefen. Er, der mit Groupies, Orgien und Exzessen nichts am Hut hatte, auch mit Drogen lange nichts zu tun hatte, er verfiel in den frühen 80er Jahren für 2 Jahre erst dem Suff und dann sogar dem Heroin und war drauf und dran, erst seine Ehe zu ruinieren und dann gleich auch noch sich selbst. Später sprach er von einer Midlife-Crisis, in die er da hineingeschlittert sei. Aber mit Willen und Disziplin befreite er sich selbst aus diesem Drogensumpf. 2004 erkrankte er, der lange Jahre ein starker Raucher war, an Kehlkopfkrebs. Trotz des bereits fortgeschrittenen Stadiums konnte er mit Hilfe einer Strahltherapie geheilt werden und ging schon 2005 wieder mit den Stones auf große Welttournee. Das Rauchen war damit auch aus seinem Leben verbannt. Im Jahre 2000 überraschte Charlie Watts mit einer ambitionierten Duo-Produktion, genannt The Charlie Watts Jim Keltner Project. Gemeinsam mit seinem renommierten Schlagzeugerkollegen Jim Keltner spielte er 8 Titel ein, quasi als Huldigung berühmter Jazz-Schlagzeuger, von denen beide gelernt hatten oder die sie beide besonders schätzten, darunter Elvin Jones, Max Roach, Art Blakey, Ayrton Moreira und Tony Williams. Im folgenden Drummer- und Percussion-Duett zu Ehren von Max Roach tauchen nach etwa 2,5 Minuten überraschend ein Jazzpianist und Bassist mit einer erfrischenden Einlage auf, was dem Titel insgesamt sicher gut tut. Am Ende, begleitet von einem Jazzpianisten und Bassisten, erlaubten sich die beiden Schlagzeuger Charlie Watts und Jim Keltner ein experimentelles Drummer-Battle-Projekt, bei dem Charlie Watts vornehmlich und führend Schlagzeug spielte, während Jim Keltner vorwiegend Perkussionsinstrumente und elektronische Gerätschaften bediente. Wobei sich Charlie Watts hier auch mal als jatzender Rock-Drummer, der er ist, solistisch austoben konnte. Ein so richtiges Schlagzeug-Solo, wie das so viele seiner Drummer-Kollegen in Konzerten gerne taten und tun, hat er mit den Stones nie gespielt. Er war auch nicht scharf drauf, sagte in Interviews darauf angesprochen immer wieder, ein Schlagzeug-Solo ohne ein anderes Instrument im Zusammenspiel und Austausch würde ihn nicht sonderlich interessieren. Aber mancher Kritiker hat schon festgestellt, dass Charlie Watts im Konzert der führende Mann auf der Bühne ist, auch wenn er im Hintergrund bleibt und auch wenn sein Sänger das ganz anders sehen mag. In der gleich folgenden Live-Aufnahme des Stones-Titels All Down the Line, der erstmals im Album Exile on Main Street erschien, hört man, wie Charlie Watts nach circa 3,5 Minuten immer deutlicher das Zepter ergreift und sozusagen ein Solo spielt, wenn auch integriert im Gruppenverband. Er ist halt ein Teamplayer, zeigt sich hier aber als Primus inter pares, als Erster unter Gleichen. Es gibt den schönen Spruch, Mick Jagger sei das Gesicht der Stones, Ronnie Wood der Muskel, Keith Richards die Seele und Charlie Watts das schlagende Herz. Ohne Charlie keine Stones, sagte Keith Richards, der es wissen muss. Charlie Watts ist der einzige Stone, der neben Mick Jagger und Keith Richards seit den Anfängen bis heute durchgehalten hat. Und er war es, der existenzielle Krisen in der Stones-Geschichte überwinden half, weil er zwischen den Streithähnen Mick und Keith, die ihn beide als die Autorität im Hintergrund akzeptieren, vermittelt konnte. Sein liebstes musikalisches Steckenpferd ist für Charlie Watts seit ein paar Jahren, neben den Stones natürlich, seine Boogie-Band The ABCD of Boogie Woogie, die hier zum Abschluss mit dem Klassiker Get Your Kicks on Route 66 noch zu hören ist. Und damit geht diese Kramladen-Ausgabe von und mit Volker Rebell zum 80. Geburtstag von Charlie Watts zu Ende.
Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, oh, see. Houston, Boston, San Bernardino, if you get hip to this howling trip, Jack, take my way, that's the highway, that's the bell. Get your kicks on Route 66.